Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 107, Ma'un.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit kleinen Erläuterungen versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du ihn gesehen, der die Religion Gottes einschließlich des jüngsten Gerichtes als Lüge bezeichnet? Es ist der, der in aller Roheit und Ungerechtigkeit die Weise von sich stößt und nichts für die Sättigung der Bedürftigen tut. Daher, weh denen, die zwar das Gebet verrichten, doch das, was sie im Gebet sprechen, nicht praktizieren. Die in ihrer Scheinheiligkeit nur gesehen sein wollen, wenn sie beten, und davon absehen, die Bedürfnisse der Bedürftigen zu stillen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 21. Mai 2021, gleich dem 31. Uhr die Behesht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel »Gesunde Familien«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani, JCPOA-Parteien sind sich über Aufhebung aller wichtigen Sanktionen einig. 63 Länder fordern Anhörung zum israelischen Verbrechen im UN-Menschenrechtsrat. Israel-Palästina-Konflikt. Waffenruhe in Kraft getreten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani, JCPOA-Parteien sind sich über Aufhebung aller wichtigen Sanktionen einig. Der iranische Präsident Hassan Rouhani erklärte, die Parteien in den Wiener Gesprächen hätten akzeptiert, alle wichtigen Sanktionen aufzuheben, die gegen den Öl-, Petrochemie-, Schifffahrts- und Versicherungssektor des Landes sowie gegen die iranische Zentralbank gerichtet sind. Wir haben den wichtigsten großen Schritt getan und die erste Einigung wurde erzielt, sagte Rouhani am Donnerstag, als er bei einer Zeremonie zur Einweihung einer Reihe von Projekten der Ölindustrie sprach. Er sagte, das iranische Verhandlungsteam unter der Leitung des stellvertretenden Außenministers für politische Angelegenheiten, Abbas Araghchi, führte noch Gespräche über Einzelheiten der endgültigen Vereinbarung, aber die Regierung hat ihre Arbeit getan. Vor 3 Monaten habe ich mich gefragt, ob wir in dieser Regierung dies tun können. Aber wir haben das Coronavirus und die Sanktionen bezwingt, fügte er hinzu und lobte das iranische Volk für seine Geduld beim Erreichen des Sieges. In einem Interview mit dem japanischen Sender NHK erklärte Seyed Abbas Araghchi, iranischer Vize-Außenminister für politische Fragen und Chefunterhändler bei den Atomverhandlungen in Wien, über Schlüsselfragen in Zusammenhang mit den Atomverhandlungen seien noch nicht entschieden worden. Die Verhandlungen über die Wiederbelebung des JCPOA würden nach dem Ultimatum von 21. Mai fortgesetzt, sagte Araghchi. Iran werde später über die Möglichkeit einer Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA entscheiden, fügte er hinzu. Am 21. Mai endet das vierteljährliche Kooperationsabkommen zwischen Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde. Iran und die IAEA haben am 21. Februar eine Einigung erzielt, wonach Teheran die Umsetzung des Zusatzprotokolls aussetzt und die Überwachungskameras in einigen Nuklearanlagen für bis zu 3 Monaten außerhalb der Reichweite der IAEA-Inspektoren hält. Iran hat gewarnt, dass Teheran die Kameraaufnahmen löschen werde, wenn die Sanktionen nicht innerhalb weniger Monate aufgehoben würden. 63 Länder fordern Anhörung zum israelischen Verbrechen im UN-Menschenrechtsrat. 63 Länder haben den UN-Menschenrechtsrat aufgefordert, ein Treffen einzuberufen, um die Verbrechen des israelischen Regimes gegen die wehrlosen Menschen in Palästina anzugehen. Auf Initiative der Botschafter der islamischen Länder in Genf wurde der Präsident des UN-Menschenrechtsrates schriftlich aufgefordert, eine Dringlichkeitssitzung des Rates einzuberufen, um die jüngsten Verbrechen des israelischen Regimes gegen das palästinensische Volk zu behandeln. 55 Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und 8 Drittländer, Mexiko, Kuba, Venezuela, Bolivien, Namibia, Eritrea, China und Südafrika, haben sich dem Schreiben angeschlossen und ein Sondertreffen gegen das israelische Regime gefordert. 20 der Unterzeichner sind Mitglieder des Menschenrechtsrates. In Anbetracht der Tatsache, dass gemäß der Geschäftsordnung des Rates das Quorum für die Beantragung einer solchen Sitzung die Unterschrift von mindestens 16 Mitgliedern ist, ist der Vorsitzende verpflichtet, diese Sondersitzung einzuberufen. In dem Schreiben wurde gefordert, die Sitzung am 27. Mai 2021 abzuhalten. Angesichts der Sackgasse, die die Vereinigten Staaten im UN-Sicherheitsrat in New York geschaffen haben, indem sie ihr Vetorecht gegen jede Aktion dieses Rates im Umgang mit den Verbrechen des israelischen Regimes einlegen, ist diese Aktion des Menschenrechtsrates in Genf von großer Bedeutung für den Druck auf dieses Regime. Bei dem seit vergangenem Montag anhaltenden bewaffneten Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern wurden mindestens 240 Palästinenser getötet und über 1000 weitere verletzt. Israel-Palästina-Konflikt. Waffenruhe in Kraft getreten. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas und Israel haben sich auf eine Waffenruhe in den seit dem 10. Mai anhaltenden bewaffneten Auseinandersetzungen geeinigt. Sie ist seit 2 Uhr Ortszeit in Kraft getreten. Der bewaffnete Widerstand der Palästinenser werde sich so lange an die gegenseitige und gleichzeitige Feuerpause halten, wie dies die israelische Seite tue, erklärte ein Hamas-Sprecher. Zuvor hatte das sogenannte israelische Sicherheitskabinett einem entsprechenden ägyptischen Vorschlag zugestimmt. Ägyptische Verantwortungsträger haben palästinensischen Gruppen gleichzeitig den Waffenstillstand in Gaza mitgeteilt. Es soll sich um eine bedingungslose Waffenruhe handeln. Die ägyptische Regierung entsandte Delegationen nach Israel und zu den Palästinensern, die nun daran arbeiten sollen, die Waffenruhe dauerhaft zu machen. US-Präsident Biden begrüßte die Waffenruhe und erklärte, dies sei eine echte Gelegenheit für Fortschritt in Richtung Frieden. Dabei haben die USA in dieser Zeit nicht einmal ihren Waffenversand an Israel eingestellt, um den Krieg einzudämmen. Die Aktionen des israelischen Regimes zur Zerstörung und Besetzung des Viertels Sheikh Jarrah im besetzten Ostteil von Al-Quds, Jerusalem, haben eine neue Runde von Zusammenstößen in den besetzten Palästinensergebieten ausgelöst, und die Fortsetzung dieser Zusammenstöße hat zu weltweiten Protesten gegen die israelischen Verbrechen geführt. Die israelische Armee startete am Montag vergangener Woche brutale Angriffe und Aggressionen gegen den Gazastreifen und die Palästinenser, wobei hunderte Zivilisten getötet wurden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres begrüßte die Waffenruhe. Er rufe alle Seiten auf, sich an die Vereinbarung zu halten, sagte Guterres am Donnerstag in New York. Jemens Luftabwehr schießt saudisches Aufklärungsflugzeug ab. Die jemenitische Luftabwehr hat nach Angaben eines Armeesprechers ein Aufklärungsflugzeug der saudisch geführten Kriegskoalition über Najran abgeschossen. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, General Yahya Sari'ah, gab den Abschuss eines Aufklärungsflugzeugs der von Saudi-Arabien angeführten Kriegskoalition in der Najran-Front mit einer bis dato nicht enthüllten Bodenluftrakete bekannt. General Sari'ah erklärte, die jemenitische Luftverteidigung habe ein Aufklärungsflugzeug an diesem Donnerstagmorgen während einer feindlichen Operation am Himmel der Najran-Front abgeschossen. Ein Sprecher der jemenitischen Streitkräfte sagte, nähere Angaben zum Flugzeug und zu seiner Abschussoperation werden bald bekannt gemacht. Saudi-Arabien hat mit Unterstützung der Vereinigten Staaten, der Vereinigten Arabischen Emirate und mehrerer anderer Länder seit März 2015 eine militärische Invasion im Jemen gestartet und eine Land-, Meer- und Luftblockade gegen das Land verhängt. Der Krieg hinterließ bislang tausende Tote und Verletzte und hinterließ verheerende Zerstörung. Irakischer Präsident ruft Parteien zu Zusammenarbeit und Solidarität auf. Die Überwindung der gegenwärtigen kritischen Situation im Land erfordert laut dem irakischen Präsidenten die Zusammenarbeit und Solidarität aller Parteien. Laut Middle East News am Freitag wies der irakische Präsident Bahram Saleh auf die Reformen und das Ende der Misswirtschaft in seinem Land hin und erklärte, alle müssten zusammenarbeiten, um eine starke Regierung aufzubauen, um die im Land erreichte Stabilität zu schützen. Saleh nannte die Proteste im Irak eine bewusste soziale Aktion und sagte, die Ermordung von Zivilaktivisten und die Schaffung von Angst und Schrecken unter Demonstranten, Aktivisten und Journalisten könne niemals vergeben werden und die Täter solcher Aktionen müssten bestraft werden. Der irakische Präsident nannte ferner die bevorstehenden Wahlen als schicksalhaft für das Land und fügte hinzu, diese Wahlen sind das Ergebnis eines nationalen Konsenses und wir müssen unser Bestes tun, um das Vertrauen der Nation wiederherzustellen. Der Wahlprozess ist der richtige Weg, um Fehler zu korrigieren, Wahlsicherheit zu erreichen und ihre Transparenz zu gewährleisten. Letzte Woche hat eine irakische Partei ihre Teilnahme an den Wahlen nach der Ermordung eines Aktivisten in Kerbala ausgesetzt. Die Parlamentswahlen im Irak sind für den 10. Oktober 2021 angesetzt. Im November 2020 unterschrieb Präsident Saleh das neue Wahlgesetz, nachdem es vom Parlament verabschiedet worden war. Erste Phase der syrischen Präsidentschaftswahlen hat begonnen. Die erste Runde der syrischen Präsidentschaftswahlen hat gestern Donnerstag mit einem Wahlgang außerhalb des Landes begonnen. Die erste Runde der syrischen Präsidentschaftswahlen begann am Donnerstagmorgen in den syrischen Botschaften, Konsulaten und diplomatischen Vertretungen in anderen Ländern, so die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana'a. Wahlen fand in Ländern wie Australien, Japan, China, Malaysia, Indonesien, Pakistan, Indien, Oman, Iran, Armenien, Zypern, Irak, Jordanien, Russland, Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Libanon statt. Die Abstimmung dauerte bis 19 Uhr Ortszeit. Die Abstimmung für im Ausland lebende syrische Staatsbürger fand in allen syrischen Botschaften mit Ausnahme von Deutschland und dem syrischen Konsulat in Istanbul statt, da Verantwortliche beider Länder beschlossen haben, die syrischen Wahlen in ihrem Land nicht zu erlauben. Die Präsidentschaftswahlen in Syrien finden am 26. Mai statt. Bashar al-Assad, Abdullah Salom Abdullah und Mahmoud Ahmad Mahri sind die drei Kandidaten für die syrischen Präsidentschaftswahlen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 24 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 28 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandar Abbas 36 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Elftes Tag des Massakers israelischer Militärs an Zivilisten im Gazastreifen. Über 240 Tote, davon fast 70 Kinder, 60 Frauen, 20 alte Menschen. Palästinensische Verteidigungskräfte haben nur sehr geringe Verluste. Damit führt Israel praktisch Krieg gegen die Zivilbevölkerung dieses weltweit größten Konzentrationslagers mit 2 Millionen Insassen. Über örtliche und weltweit internationale Hintergründe und die bittere Lage Palästinas sprachen wir mit Christoph Hörstel, dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Escherogni.
Ja, vielen Dank, Herr Hossel. Auch fast zwei Wochen nach Beginn der Eskalation der Gewalt im israelisch-palästinensischen Konflikt gibt es kein richtiges Ende in Sicht. Was können Sie uns, Herr Hossel, über die aktuelle Lage in diesen Palästinensergebieten erzählen?
Ja, die schlechten Dinge vorneweg. Es gibt 227 Tote, meldet Spiegel Online heute Morgen, 1620 Verletzte. Mein palästinensischer Freund Professor Walid Amer hat mir gestern im Interview gesagt, 65 Kinder unter den Toten, 57 Frauen und 17 alte Menschen. Er hat keine Ahnung, wie viele Kämpfer gestorben sind. Das ist vielleicht auch geheim, weiß man nicht genau. Er hat jedenfalls nichts gesagt. Die Bombardements dauern an und es gibt eben auch tatsächlich hoffnungsvolle Äußerungen. New York Times meldet das, der Spiegel meldet das von der palästinensischen Seite, New York Times von der israelischen, dass man denkt, in zwei Tagen könne dieses Massaker, von Krieg möchte ich hier gar nicht sprechen, könnte dieses Massaker vorbei sein. Heiko Maas, unser Außenminister, will sich vor Ort darum bemühen, dieses immerhin auf der Maßgabe, dass Israel das Recht habe, sich gegen den Raketenterror der Hamas, wie er sich ausdrückt, zu verteidigen. Über den Terror Israels schweigt sich dieser Außenminister aus. Das ist die Lage. Es ist auch medial interessant zu sehen, wie die New York Times, die ja einer gemäßigt zionistischen Familie, nämlich der Familie Sulzberger gehört, hochverschuldet ist, wie die sich ausdrückt über diesen Konflikt und zeigt, dass viele Juden in den USA in einer Identitätskrise stecken, gerade auch Jüngere, und dass deren erster Impuls ist, sich sozusagen um Gerechtigkeit für Palästina zu bemühen und um den Schutz der Palästinenser und das Ende der Unterdrückung und der Besetzung und so etwas. Und dann kommt ihnen die eigene jüdische Identität in die Quere und die Erziehung. Und da ist es eben die einzige Art, wie Juden überleben können, ist mit dem Staat Israel. Und das ist gut dargestellt und zeigt ganz sicher auch eins, das kann man mit einem Lächeln quittieren, nämlich die Diskussion in der Familie Sulzberger um dieses Thema. Und das ist ehrenvoll und es ist gut und es ist positiv, das zu sehen. Das zweite deutsche Fernsehen hat Helga Baumgart, die Nahost- und Hamas-Expertin, zum Interview gebeten. Sie durfte ungefähr 4 Minuten sprechen und sie hat das Maximum daraus gemacht. Das ist ganz was Besonderes, weil sie ja im Grunde eindeutig gegen die israelische Aggression steht und dies auch offen sagt. Und insofern war das eine mutige redaktionelle Entscheidung in der heutigen Zeit voller Lügen, sie überhaupt zu Wort zu bitten. Das ist fantastisch. Das ist ein Fortschritt. Ich stelle das ohnehin in den etablierten Medien fest, dass Israel nicht mehr so leicht mit allen Vorstellungen durchkommt. Und ich habe hier vor mir den Spiegel, die Meldung von heute, Spiegel Online. Da wird zum Schluss Folgendes gesagt. Seit Beginn der neuen Eskalation haben militante Palästinenser nach Armeeangaben heißt israelische Angaben, rund 4000 Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Israels Luftwaffe beschoss daraufhin nach Militärangaben, heißt wieder Israels Angaben, mehr als 1000 Ziele im Gazastreifen. Mein Freund Walid Amer spricht von über 1600 Attacken. Das ist auch interessant. Und wir müssen einfach sehen, dass hier keine korrekte Berichterstattung über die Art des Konflikts, über die Ursache dieser neuen Gewalt möglich ist in westlichen Medien. Geht einfach gar nicht. Das ist die Lage. Also in 2 Tagen kann es vorbei sein. Die Bedingungen liegen auf dem Tisch. Kann man ja auch kurz sagen. Israel wünscht sich, dass also die Beschießung aufhört. Hamas sagt, ihr müsst sofort aufhören, unsere Führungskräfte gezielt umzubringen. Da sind einige zum Opfer gefallen. Und das hat auch eine Verhandlung mit dem ägyptischen Geheimdienst Ägypten vermittelt, erschwert, weil die eine Führungskräfte der Hamas elektronisch nicht erreichen können, denn wir haben ja eine elektronische Kriegführung Israels gegen die Palästinenser und sobald da einer geortet ist, schicken die Bomber los. Ja. Das wird also so nicht funktionieren. Das hat wohl die Dinge auch ein bisschen verzögert. Immerhin, das ist die Lage. Sie ist schwierig für die Menschen im Gazastreifen, in diesem Konzentrationslager mit gelegentlichem scharfem Schuss. Und sie ist, wie soll man sagen, hoffnungsvoll, was die Äußerungen beider Seiten angeht, über eine mögliche Einigung.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Seid gegrüßt, meine Damen und Herren, und willkommen zu unserem Reisejournal, der uns heute weiter in der Provinz Yazd am Rande der Kavir-Wüste in Zentral-Iran neue Sehenswürdigkeiten vor Augen führt. Heute drehen wir unsere Runde im Bazar von Yazd und im Amir-Chach-Moch-Komplex. Architektur und die wirtschaftliche, soziale und historische Bedeutung dieser Anlage ist erheblich. Mir Jalaleddin Chachmach gehörte zu den Heeresführern von Shahrukh Temuri Mitte des 9. Jahrhunderts im Mondkalender. Als er in Yazd zum Statthalter gewählt wurde, baute er in Zusammenarbeit mit seiner Frau Bibi Khatun einen Komplex, um der Stadt zur Entwicklung zu verhelfen. Der Amir Chachmach Komplex ist einer der schönsten historischen Anlagen in Yazd, die sich in der Mitte der Altstadt befindet. Die Anlage besteht aus Moschee, einem Gebetsort, den Haji Rambar Bazar, den Bibi Khatun Wasserspeicher und den Wasserspeicher des Amir Chachmach Gebetsortes. Die Anlage stammt aus dem 9. Jahrhundert im Mondkalender und steht auf der Liste der historischen Denkmäler Irans. Unter den Safawiden trug der Amir Chachmach Platz den gleichen Namen. Unter Shah Abbas wurden einige Werke restauriert. Im Osten des Platzes liegt der Haji Rambar Bazar, in der Gebäude von Nizam-ed-Din Haji Rambar Jahanshahi. Er wurde von Jahan Shah Qaraghoyunlu zum Statthalter von Yazd ernannt und baute noch andere Gebäude in Yazd. Später baute er am Bazareingang ein hohes und prächtiges Bauwerk, das im Stil der Gebetsstätten von Yazd gehalten war. Die Amir Chachmach Moschee wurde 841 im Mondkalender fertiggestellt. Von ihrer Schönheit her belegt sie den zweiten Platz nach der Freitagsmoschee. Sie ist mit Kachelarbeiten und Muralnassarbeiten an der Decke, von ihrer Fläche und Bedeutung nach der Freitagsmoschee die zweitwichtigste Moschee der Stadt. Man kennt sie auch unter dem Namen die neue Freitagsmoschee. In der Anlage sind zwei Wasserspeicher mit den Namen Sati Fazeme und Haji Ranbar gebaut worden. Der letztere wird heute als Wassermuseum genutzt. Wir machen einen kleinen Rundgang im Wassermuseum. Im nördlichen Teil des Amir-Chach-Moch-Platzes befindet sich einer der wertvollsten Architekturwerke der Stadt. Im Jahr 2000 wurde dort das Wassermuseum eingerichtet. 1887 wurde das Gebäude gebaut. Das Wassermuseum ist einzigartig in seiner Art. Es hat 5 Stockwerke, mittendurch fließt ein Kanatkanal, der hunderte Jahre alt ist. 3 Stockwerke sind eigentlich unter dem Boden, also Untergeschosse. Das 4. Stockwerk ist das eigentliche Erdgeschoss. Auf dem Dach kann man aus dem Brunnen Wasser ziehen mit der alten Methode, einem Rad. Der Wasserspeicher befand sich im Erdgeschoss und wurde vom Brunnen gespeist. Heute sind im Museum über 200 historische Gegenstände ausgestellt worden, die mit einem Ausheben von Kanaten, Wasserspeicherung und Transport bis hin zu Dokumenten und Papieren mancher Hauptkanate in Yazd zusammenhängen.
Die Stadt Yazd hat 12 historische und sehenswürdige Basare. Der wichtigste Basar ist Bazar-e-Khan und der Bazar-e-Panjali. Handwerk ist das wichtigste Produkt der Provinz. Bazar-e-Khan ist der Umschlagsplatz der Einwohner von Yazd. Man erkennt auf den ersten Blick, dass er eine glorreiche Geschichte hinter sich hat. Über die Geschichte der Anlage ist nicht viel bekannt, doch ihre Größe und Würde sind den Basaren in Isfahan, Shiraz und Kerman ähnlich. Der Basar von Yazd verfügt über verschiedene Abteilungen, die gemäß ihrer Verwendung mit einer besonderen Architektur gebaut wurden. Zum Beispiel kommt man über einen abneigenden Pfad von einem Basarteil zum Haupthof der Anlage. Der Eingang war in diesem Teil von großer Bedeutung. Der Architekt hat das gesamte Gebäude höher gelegt und dementsprechend auch den Eingang nach oben verlegt. So schuf er sich einen großen Raum, der von vielen Personen zugleich betreten oder verlassen werden kann. Hohe Lichtschächte unterstreichen die Schönheit der Anlage. Der Ein- und Ausgang zum Hof dient der Be- und Entladung von Waren. Im Basar von Yazd trifft man auch verschiedene Tätigkeiten, ähnlich wie in allen anderen Basaren in Iran. Zu den Berufen gehört unter anderem der Goldschmied. Er handelt mit Gold, Silber und Schmuck. Der Töpfer fertigt Kupfergeschirr wie Teller und ähnliches an. Zu den anderen Berufen zählen Stoff-, Teppich- und Süßwarenhändler, Schuster und Truhenbauer. Die Truhen sind bei den Nomaden und Wandervölkern um Yazd begehrt. Der Konditor hat in Yazd großen Zulauf und der Beruf gilt eigentlich als eine Industrie und Kunst, die Präzision und Feinarbeit erfordert. Süßigkeiten aus Yazd sind berühmt und nennen sich Baklava, Qutab, Suhan, Pashmak, Haji Badam und gefüllte Bonbons. Diese Süßigkeiten sind nicht nur für den eigenen Verbrauch geeignet, sondern dienen auch sehr gut als Souvenir für Freunde und Verwandten im Ausland. Im letzten Teil der Sendung heute befassen wir mit Textilien und dem Handwerk der Provinz. Hier werden beste Industriewaren und Textilien angeboten. Wolltextilien sind sehr fest, fein und schön gemustert und sie genießen einen guten Ruf. Die maschinelle Textilindustrie liefert in den Fabriken verschiedene Arten von Teppichen, Woll- und Seidenstoffen, die auch in andere Provinzen exportiert werden. Die Textilindustrie in Yazd hat zurzeit eine Entwicklung erlebt, die ihr erlaubt, den Textilmarkt für sich einzunehmen. Dennoch zählen handgemachte Textilprodukte zu den besten Produkten in der Provinz. Kelims Teppiche, ein Untersatz, der sich Zilu nennt, und bestickte Stoffe, die Terme genannt werden, sind dieser Provinz eigen. Terme ist ein wichtiges Produkt mit über 200 Jahren Geschichte. Es wird aus Seide hergestellt. Die teuren Produkte sind aus natürlicher Seide. Muster und Farben der Terme aus Yazd sind weltberühmt. Zilu ist eine Art Teppich aus dicker Baumwolle, die hauptsächlich in Meybud hergestellt wird. Kette und Schuhe kommen teilweise aus Fabriken und teilweise werden von Einheimischen in Handarbeit aus Wolle gewonnen. Moscheen und Wallfahrtsorte in Yazd werden mit dem Zilu ausgelegt. Sie sind sehr resistent und tragen schöne Muster und Farben. Zilu ist einige Jahrhunderte alt. Das älteste Exemplar befindet sich in der Freitagsmoschee von Meybud und wurde 808 im Mondkalender vor etwa 600 Jahren gewebt. Wir verabschieden uns wieder für heute. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Yodeto. Das heißt, deine Erinnerung. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
Liebe Hörerfreunde, das Thema religiöse Erziehung schließen wir heute mit einer Betrachtung der Leistungen ab, die die Familie als einflussreicher Faktor bei der Entstehung von spirituellen Gefühlen beim Kind erbringen kann. In der Soziologie und Psychologie wurde erst seit einigen Jahren dem Einfluss der Familie auf die spirituelle und religiöse Entwicklung der Kinder Aufmerksamkeit geschenkt. Aber die Großen des Islams haben diesen Einfluss schon vor langer Zeit unterstrichen. Eltern können auf verschiedenen Wegen zu der Formung des religiösen Empfindens und der spirituellen Neigung ihrer Kinder beitragen. Sie können sowohl in Worten als auch in Taten ihren religiösen Glauben übertragen, zum Beispiel durch ein Dankesgebet, beim gemeinsamen Essen, durch Hilfe an Bedürftige und durch Einhaltung moralischer Regeln. Zwei Forscher in den USA namens Marks und Dollate haben 2005 bei einem Forschungsprojekt mit 72 sehr gläubigen Familien der drei Religionsgemeinschaften Islam, Christen und Judentum gesprochen. Die Analyse dieser Gespräche ergab, dass in diesen Familien mehrere wichtige Faktoren zur raschen religiösen Weiterentwicklung der Kinder geführt haben. Unter anderem Überwindung seelischer Konflikte durch das Bittgebet, Praktizierung religiöser Handlungen und Zeremonien, gegenseitiges Verzeihen, Enthaltsamkeit von Sünde und Opferbereitschaft. Marks und Dollate haben auch die 10- bis 20-jährigen Kinder dieser Familien befragt und ihre Antworten bewertet. Es zeigte sich, dass diese Kinder und Jugendlichen aus religiösen Familien mehr als Kinder aus nicht-religiösen Elternhäusern ein religiöses Verhalten zeigen und positive Gewohnheiten haben. Die befragten 10- bis 20-Jährigen bestätigten, dass ihre spirituellen Neigungen und ihr moralisches Verhalten in der Hauptsache darauf zurückgehen, was ihnen ihre Eltern beigebracht haben und dass diese ihnen ein gutes Vorbild boten. Andere Untersuchungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche besser die spirituellen Begriffe verstehen, wenn in der Familie frei über religiöse Fragen gesprochen werden kann. Solche Gespräche, bei denen natürlich das Alter des Kindes ins Auge gefasst werden sollte, bieten eine geeignete Grundlage für die Verankerung von religiösen Gedanken. Bei einem solchen Gespräch geht es um Fragen, die entweder die Eltern oder die Kinder stellen. Gemeinsam suchen Eltern und Kinder dann nach einer Antwort auf diese Fragen. Das Kind darf eine Entscheidung treffen und kann etwas dazu lernen. Die Eltern zwingen ihren Kindern nicht ihre Meinung auf. Die Familie ist gemäß Forschungsergebnissen der wichtigste Bereich für die Formung von religiösen und spirituellen Überzeugungen und dies insbesondere während der Kindheit.
Eine wichtige Hilfe sind religiöse Erzählungen. Kinder lieben es, wenn ihnen Geschichten erzählt werden, und Eltern sollten diese Vorliebe nutzen, um ihrem Nachwuchs mit schönen Erzählungen religiöse Gedanken nahezubringen. Dadurch wird auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern gestärkt. Die Pflege religiöser Bräuche durch die Eltern gibt dem Kind ebenso fruchtbare Impulse. Der Islam kennt viele solcher Bräuche. Sie dienen dazu, dass der Mensch Gottes Nähe sucht. Zu diesen Bräuchen gehören das tägliche Gebet, die Mekka-Reise und der Pilgerbesuch von religiösen Stätten sowie das religiöse Fasten. In der Familie können neben den Eltern auch alle anderen Familienmitglieder, wie Geschwister oder Großeltern, zur Entwicklung des kindlichen Religionslebens beitragen. Wie viele Untersuchungen bestätigen, ist die Rolle der Mutter von besonderer Bedeutung. Dabei werden mehrere Gründe angeführt. Meistens zeigen Frauen mehr Interesse an der Teilnahme an religiösen Zeremonien oder Anwesenheit in einer religiösen Umgebung, was auch auf ihre psychologische Konstitution und ihre besondere Gefühlswelt zurückgeht. Außerdem sind im Allgemeinen Mütter mehr als Väter zu Hause, verbringen viel Zeit mit ihren Kindern und reden auch mehr mit ihnen als Väter. Die Rolle der Mutter bei der religiösen Erziehung wird auch dadurch ausgeprägter, dass sie besonders auf die kindliche Gefühlswelt achtet. Und so kommt es, dass es Kindern und Jugendlichen meistens leichter fällt, sich bei ihrer Mutter über etwas auszusprechen. Da die religiösen Gefühle ihr Innenleben betreffen, ziehen sie es vor, in diesem Zusammenhang sich ihrer Mutter anzuvertrauen. Aber in einigen Familien übernimmt der Vater diese Rolle. In Familien, in denen dies der Fall ist und der Vater sich aktiv für die religiöse Erziehung der Kinder einsetzt, sind sogar bessere Ergebnisse zu beobachten. Ein Vater, der sich genug Zeit für die Kinder nimmt und danach fragt, was ihnen fehlt, sich zum Beispiel nach ihren Fortschritten in der Schule erkundigt und so weiter, kann eine engere Beziehung zu seinem Nachwuchs herstellen. Das Kind fühlt sich zu seinem Vater hingezogen und es fällt ihm leicht, mit ihm über seine Wünsche und Überzeugungen zu sprechen. Das Interesse der Kinder an religiösen Lehren hängt auch also damit zusammen, dass Eltern die geeigneten Erziehungsmethoden wählen. Gerade in der heutigen komplizierten Welt ist dies sehr wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt beim gedanklichen Austausch zwischen Eltern und Kindern über die Religion besteht in der Wechselwirkung zwischen ihnen. Ein westlicher Forscher namens Kuczynski ist bei einer Untersuchung im Jahre 2003 zu dem Ergebnis gelangt, dass beim Entwicklungsprozess der Kinder und dem Erlernen von wichtigen Lebensregeln durch sie auch die Eltern von ihren Kindern beeinflusst werden und sich ein Wandel in ihrem Verhalten einstellt. Auf diese Weise üben Kinder auch auf einen gewissen Einfluss auf die Spiritualität ihrer Eltern aus und geben ihnen in manchen Dingen Anlass, tiefer über die religiösen Lehren nachzudenken. Wir hoffen, liebe Hörerfreunde, dass unsere Ausführungen zum Thema Religionserziehung in der Familie Ihr Interesse gefunden haben und freuen uns auf Ihre Stellungnahme. Im nächsten Beitrag möchten wir uns dem Thema Jugendliche und ihre Bedürfnisse zuwenden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.